Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Herzlich willkommen. Die Steuerschätzung am Donnerstag, die war ernüchternd. Bund, Ländern und Kommunen stehen im kommenden Jahr fast 31 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als noch im Herbst bei der letzten Schätzung gedacht. Finanzminister Lindner stellte sofort klar, Spielraum im Haushalt gebe es keinen. Berlins neuer Finanzsenator Stefan Evers hat mal nachrechnen lassen und festgestellt, die Hauptstadt, die kommt mit einem blauen Auge davon. Einzelheiten von Landespolitikreporter Jan Menzel.
Ein bisschen karg sieht es noch im Büro des neuen Finanzsenators Stefan Evers aus. Aber die schlichten weißen Wände, so ganz ohne Bilder, passen ganz gut zu den nüchternen Zahlen, die der CDU-Politiker nach nur wenigen Tagen im Amt präsentieren kann.
Der Trend in Berlin stellt sich etwas positiver dar als im Bund.
Keine Milliardenausfälle also, aber eben auch kein Grund, die Spendierhosen anzuziehen. So werden in diesem Jahr wohl 46 Millionen Euro mehr in die Landeskasse gespült werden, als noch im Herbst prognostiziert. Für 2024 rechnen die Steuerschätzer mit 76 Millionen Euro zusätzlich, aber danach zeigt die Kurve der Einnahmen eine schwächere Entwicklung. Deshalb fällt die Bilanz von Finanzsenator Stefan Evers auch durchwachsen aus.
Insgesamt zeigt sich aber ein Bild, das Licht und Schatten bietet. Auf der einen Seite kann man positiv vermerken, dass die wirtschaftliche Dynamik ungebrochen ist fast, dass auch die Einnahmen beispielsweise aus der Lohnsteuer sich weiter positiv entwickeln. Auf der anderen Seite sieht man aber eben auch, dass die Entlastungspakete, die zu dieser positiven Konjunkturentwicklung beigetragen haben, natürlich auch Einnahmeausfälle mit sich bringen.
Große Sprünge sind damit eher nicht drin. Das lässt Evers vorsorglich schon mal seine Senatskollegen wissen. In den kommenden Wochen steht die Aufstellung des neuen Doppelhaushalts an. Die Wünsche sind schon jetzt um Milliardenbeträge größer als das, was an Geld zu verteilen ist. Alles andere als zufrieden ist Evers daher auch mit den jüngsten Beschlüssen auf dem Flüchtlingsgipfel. Der Bund hatte allen Ländern zusammen 1 Milliarde Euro zugesagt. Berlin wird davon nur einen kleinen Teil bekommen. Und das bei steigenden Kosten, weil immer mehr Geflüchtete kommen.
Wenn wir, ich sag mal, unter humanitären Gesichtspunkten angemessene Bedingungen der Unterbringung gewährleisten wollen, sind diese 57 Millionen Euro ein Tropfen auf den heißen Stein für Berlin.
Evers hofft aber darauf, dass es bei neuen Gesprächen zwischen Bund und Ländern im Juni mehr als nur einen Nachschlag für Berlin geben wird.
Landespolitikreporter Jan Menzel war das über den weiterhin engen Haushalt Berlins. Was ist da passiert am Mittwochabend auf der Autobahn 9 südwestlich von Berlin? Zwischen den Auffahrten Belitz und Brück ist ein Wagen auf dem Seitenstreifen abgestellt. Darin wird eine tote Frau mit Schussverletzungen gefunden. Eine Mathelehrerin aus der Oberschule in Brück. RBB-Reporterin Marie Günther ist nach Brück gefahren. Dort sitzt der Schock tief.
Eine beliebte Lehrerin, gerade mal 40 Jahre alt, Mutter eines 3-jährigen Kindes, mutmaßlich ermordet. In diesen Tagen spricht fast ganz Brück über den Fall.
Ich war erschüttert darüber.
Ich war total geschockt, vor allen Dingen, weil es auch eine Lehrerin aus Brück ist. Und ich kann mir überhaupt nicht erklären, dass es keiner mitgekriegt hat.
An der vielbefahrenen A9 wurde sie am Mittwochabend in einem demolierten Auto zwischen den Abfahrten Belitz und Brück tot aufgefunden. Auf dem Standstreifen mit mehreren Schussverletzungen. Andrea Metzler, Sprecherin vom Landkreis Potsdam-Mittelmark.
Viele sind halt auch betroffen, weil es eine Lehrerin ist, die viele soziale Kontakte hier gerade in Brück hatte.
Heute waren die gut 200 Schüler der Oberschule Brück sowie ihre Lehrkräfte wieder in der Schule, nachdem sie frei bekommen hatten. Auch vor Ort 17 ehrenamtliche Notfallseelsorger unter der Leitung von Christiane Moldenhauer.
Unser Auftrag ist, den Ablauf der Schule zu stabilisieren und die Lehrkräfte und natürlich vor allem auch Schülerinnen und Schüler zu begleiten, zu unterstützen.
Zum Beispiel in Einzel- oder Gruppengesprächen. Die Seelsorgerin beschreibt die Stimmung so.
Es ist natürlich bedrückt und auch angespannt, aber an einzelnen Stellen löst sich auch manche Anspannung. Menschen können weinen. Wir wissen, dass das gut ist und dass das hilft.
Die einen weinen, die anderen spielen Fußball, um sich abzulenken. Jeder Mensch trauert anders und das ist auch vollkommen in Ordnung, sagt die Seelsorgerin. Im Fall der getöteten Frau ermittelt die Mordkommission. Über den Stand der Ermittlungen ist jedoch nur wenig bekannt. Die Obduktion läuft noch und die Polizei nimmt weiterhin Hinweise entgegen.
Marie Günther über den Stand der Dinge, nachdem eine tote Lehrerin aus Brück tot an der A9 gefunden wurde. 4.500 Weltkriegsblindgänger könnten noch im Berliner Boden stecken. Das schätzt der Senat. Den Entschärfungsspezialisten der Berliner Polizei wird also so schnell die Arbeit nicht ausgehen. Sie werden im Schnitt täglich 2 bis 3 Mal gerufen, um sich um Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg zu kümmern. Von der Patrone bis zur Fliegerbombe. Jetzt hatten Sie einen speziellen Fall nahe des S-Bahnhofs Bukower Chaussee in Marienfelde. Ein Raketengeschoss, das nicht entschärft werden konnte. RBB-Reporterin Miriam Keuter hat die Sprengung am Vormittag beobachtet.
Hier im Süden Berlins sind alle erleichtert, vor allem aber die Sprengmeister vom Kampfmittelräumdienst. Mehr als 12 Stunden haben sie daran gearbeitet, den Bombenfund unschädlich zu machen. Ganz so einfach wie gedacht war die Entschärfung dann doch nicht, sagte Michael Gassen von der Berliner Polizei.
Die Techniker haben sich das eben angeschaut und mussten zunächst auch einige Vorkehrungen treffen, um auch genau zu schauen, um was für ein Fundstück handelt es sich denn hier. Und entsprechend wurde es dann bewertet und wurde entschieden, man wird gezielt sprengen. Man hat dann aber diesen Zeitpunkt festgelegt aufgrund der Arbeiten, die noch folgen mussten. Und daher hat sich das auch etwas in die Länge gezogen.
Das Problem, so sagen die Sprengmeister, war der Zünder, der offenbar so tief in dem Geschoss drin saß, dass er nicht einfach entfernt werden konnte. Entdeckt hatten die Bombe Bauarbeiter am S-Bahnhof Bukower Chaussee. Sie waren gerade dabei, einen Parkplatz an einem Einkaufscenter aufzureißen und trafen dann mit einem Bagger auf den Sprengsatz. Das Raketengeschoss funktioniert ähnlich wie eine große Weltkriegsbombe, hat aber noch einen zusätzlichen Zündmechanismus. Und nach fast 80 Jahren in der Erde sah es nun aus wie ein verrosteter Auspuff. Das hieß, die Bombe wird in der Nacht gesprengt, waren viele zur Arbeit gekommen. Rund um die Bukower Chaussee gibt es viele Industriebetriebe. Auch Thomas, Monteur aus Thüringen, wollte um 6:30 zur Arbeit, stand dann aber 2,5 Stunden an der Absperrung.
Wir wussten nicht genau, wie lange es dauert. Keiner konnte eine Zeit nennen. Wir haben gedacht, wir schaffen es vielleicht, dass es bis jetzt fertig werden, aber sieht nicht so aus. Ich denke, es wird ein bisschen dauern. Höher Gewalt, kannst nichts machen.
Da das Raketengeschoss nicht vor Ort entschärft werden konnte, wurde es ein paar hundert Meter weiter auf einer Baustelle für die Dresdner Bahn kontrolliert gesprengt. Dafür wurde eine große Grube in den Sand gebuddelt, eine Sprengvorrichtung angebracht und die Bombe mit einem Wasserkisten gedämmt. Dadurch, dass die Bombe in unbewohntem Gebiet gesprengt wurde, konnte der 500 Meter Sperrkreis verkleinert werden und einige Anwohner konnten so schon wieder in ihre Häuser zurück. 70 Menschen verbrachten die Nacht in einer Notunterkunft. Für sie ging es erst gegen 21:30 wieder nach Hause.
RBB-Reporterin Miriam Keuter über die Sprengung eines Weltkriegsblindgängers in Berlin-Marienfelde. Und jetzt warten wir auf den nächsten Fund. Und nun noch zu einem etwas spezielleren Thema, das aber gar nicht so speziell ist, wie ich als früherer Westberliner dachte. DDR-Garagen. Eine Menge Brandenburger könnten nämlich ihre oft heiß geliebten Garagen verlieren. Da hängen eine Menge Erinnerungen dran. Der Trabi wurde einst hier poliert, dann der erste Westgolf. Jetzt aber flattern vielerorts Kündigungen ins Haus, aber von Ort zu Ort mit ganz unterschiedlichen Aufforderungen, weil die Rechtslage gar nicht so klar ist, wie mancher Verpächter vorgibt, hat unser Reporter Nico Hecht erfahren.
Im Potsdamer Wohnviertel am Stern wird in einem 500-Garagen-starken Komplex an Autos, Motorrädern oder auch Surfbrettern gewerkelt, erzählt Peter Jans dort, meist mit Leidenschaft wie er selbst.
Jetzt gerade bin ich dabei, ein bisschen meine Elektronik hier zu machen, auf 12-Volt-Basis umzurüsten. Zweiradmechaniker, wie gesagt.
Doch der Zweiradmechaniker hat Sorge um seine Garage und den Komplex. Es gäbe Gerüchte, die Stadt will abreißen lassen. Aber hier verbringen viele ihre Freizeit, teilweise seit Jahrzehnten, meint Per Jans. Bedroht sei hier nicht nur die Schrauberei.
Doch mal einfach nur mit den Leuten zusammensitzen, hier mal ein Bierchen trinken. Und hier kann man ja an dem Punkt auch noch mal wirklich abends seinen Grill rausholen. Und aber trotzdem seine Ruhe haben.
Der Garagenkomplex stammt wie in so vielen Brandenburger Orten noch aus DDR-Tagen. Jetzt sind sie oft im Besitz der Kommunen, sagt Innenminister Michael Stübgen von der CDU, in denen aber längst die Flächen für die Weiterentwicklung knapp werden.
Ich weiß, dass ein großer Bedarf der Kommune besteht, nämlich auf diesem Grundstück entweder Wohnbebauung zu machen, Kita-Neubau, Schulneubau, Handel, Gewerbe, was auch immer.
Deswegen könnten Garagen weichen müssen, stehen Kündigungen von Pachtverträgen und Garagenabriss ins Haus. Seit diesem Jahr aber könnten die Kommunen verlangen, dass die Pächter den Abriss auch noch bezahlen. So will es das bundesdeutsche Pachtrecht, sagt etwa der Stadtsprecher in Cottbus, Jan Glossmann.
Man muss am Ende immer schauen, welche Entwicklung ist danach geplant. Übernimmt möglicherweise ein anderer Investor dann die Kosten für die Freimachung der Fläche. Wenn wir es natürlich dann auf eigene Kosten machen müssen, müssen wir gucken, ob die Haushaltslage das hergibt. Im Moment gibt es sie das nicht her. Also im Moment ist die Gesetzlage so und nach der haben wir uns zu richten.
Das sieht man in anderen Städten anders. In Brandenburg an der Havel etwa hat die Verwaltung angekündigt, bei Abriss nicht auch noch die Kosten von den den Pächtern zu kassieren. Ein juristisches Hin und Her, das bei Pächtern Verunsicherung auslöse, meint man bei der Fraktion BVB Freie Wähler im Landtag und hat ein Rundschreiben vom Land gefordert, das den Kommunen Ratschläge zum Umgang mit dem Thema gibt, erklärt der BVB-Abgeordnete Matthias Steffke.
Darin sollte den Kommunen auch aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten sie ausschöpfen können, um unnötige Prozessrisiken, damit einhergehende Rechtsanwalt- und Gerichtskosten zu vermeiden.
Der Antrag wurde abgelehnt, mit dem Hinweis, dass die juristische Lage noch unentschieden sei. Noch brauche es eine höchstjuristische Klärung, ob Pächter wirklich die Kosten übernehmen müssen, wenn ihre DDR-Garage abgerissen wird, so Innenminister Stübgen. Wann dazu ein wegweisendes Urteil gesprochen werden wird, ist auch noch nicht abzusehen. Wer betroffen ist, sollte sich also dringend Hilfe beim Anwalt holen.
Wie geht's weiter? Also mit den alten Garagen aus DDR-Zeiten. Die Frage bleibt offen. Brandenburg-Reporter Nico Hecht war das. Und damit endet der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.